Ich lese Gottes Wort aus der guten Nachricht. 1. Samuel, Kapitel 24, die Verse 1 bis 23. David beschämt Saul. Von dort aus zog sich David in die schwer zugänglichen Berge bei En-Gedi zurück. Saul schlug inzwischen die Philister in die Flucht und verfolgte sie. Als er heimkehrte, wurde ihm gemeldet: David ist jetzt in der Bergwüste bei En-Gedi. Saul nahm 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich der Steinbockfelsen machte er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle saß David mit seinen Männern. Die flüsterten ihm zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten: Der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn, denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach: Mein Herr und König! Saul drehte sich um, und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte: Warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hatte der Herr dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Herrn. Mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan, und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust, aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort: Nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem jagst du denn her? Der König von Israel jagt einen toten Hund, ja einen einzigen Floh. Der Herr soll Richter sein und zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Streit gegen dich führen und mir zu meinem Recht verhelfen. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul: Ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er brach in lautes Weinen aus. Dann sagte er zu David: Du bist im Recht gegen mich. Du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Heute hast du es bewiesen, denn du hast mich verschont. Der Herr hatte mich in deine Hand gegeben, aber du hast mich nicht getötet. Wo kommt so etwas vor, dass einer seinen Feind in der Hand hat und ihn unbehelligt laufen lässt? Der Herr wird dich dafür belohnen. Ich weiß ja, du wirst König werden, und in deiner Hand wird das Königtum in Israel festen Bestand haben. Darum schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrottest, damit mein Andenken in meiner Sippe erhalten bleibt. David schwor es. Dann kehrte Saul nach Hause zurück, aber David und seine Männer gingen wieder hinauf in ihr Bergversteck.
Guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch ein bisschen weiterzumachen in der Predigtreihe, in der ihr als Gemeinde gerade drin seid. David, ein Mann nach Gottes Herzen. Er ist die einzige Person, die so bezeichnet wird in der Bibel. Ein Mann nach Gottes Herzen. Eine Person anscheinend, die etwas widerspiegelt von dem, wie Gott sich einen Menschen vorstellt. alles andere als perfekt und trotzdem etwas, was in dieser Person drinsteckt, wo Gott sagt, wow, besonders, einzigartig. Und wir oder ihr habt euch die Frage gestellt, was hat David zu so einem Menschen gemacht? Was hat ihm zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht? Und dann die Frage, was könnte das vielleicht auch mit unserem Leben zu tun haben? Und wir haben über unser Leben wie einen Scanner gehalten. Über das Thema Neid, über Freundschaften und Transparenz, wie herausfordernd das ist. Und heute wollen wir darüber nachdenken und die Frage stellen, nehme ich die kurzen, vielleicht einfachen Wege in meinem Leben oder habe ich den Mut, an manchen Stellen auch Dinge auszuhalten, Herausforderungen anzunehmen? Oder anders, ist der kürzeste Weg immer der beste? Und ich glaube, dieses Thema steckt sich in diesem Text, den wir gerade gehört haben. Und wir steigen dazu ein in diese Geschichte von David. Wer die letzten Wochen verpasst hat, David, eine Person, die etwa 1000 vor Christus gelebt hat. Eine Zeit, in der sich Gottes Volk Israel immer mehr von Gott entfernt hatte. Und der Wunsch dieses Volkes war, einen König zu bekommen. Ein König, genau wie die ganzen anderen Völker ringsherum. Und Gott gewährt ihnen das, aber er sagt ihnen, ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr einen König wählt, dann ist es immer ein König, der auch ein Mensch ist und der nicht perfekt, nicht vollkommen ist. Und so wird Saul der erste König, aber schon schnell wird klar, dass dieser König ein König ist, der an vielen Stellen versagt. Und es wird ein neuer König gesucht. Und Gott erwählt einen König. Ein König ganz unscheinbar. So haben wir in den Geschichten nach und nach gehört. Ein König, der noch sehr jung ist. Ein König, der eher zurückhaltend ist und trotzdem etwas an sich hat, was besonders ist. Nämlich, dass er sich zur Verfügung stellt für Gott und sagt, ich möchte bereit sein, Gott zu dienen. Egal, was ist. Und was wir dann im Leben von David sehen, ist etwas, wo wir eher sagen würden, das würden wir uns eher nicht wünschen. Er lässt es zu, sich von Gott gebrauchen zu lassen, gerade in den Situationen, die herausfordernd sind, die schwierig sind. In Zeiten von großen Konflikten, Einsamkeit, Wüstenzeiten, Verfolgung. Wie Steffen vor ein paar Wochen gesagt hatte, Davids Charakter wurde in Gottes Trainingslager geschult. Genau in den Situationen, wo wir sagen würden, Gott, was soll das? Will Gott uns mehr und mehr in unserem Leben zeigen, ich habe einen Plan und ich gehe mit dir und ich will mit dir unterwegs sein. Und die Frage, die Gott uns auch heute noch stellt, weil es ein Gott ist, der sich nicht verändert hat, ist, vertraust du mir? Vertraust du mir wirklich in allen Umständen deines Lebens, gerade in den Herausforderungen in deinem Leben? Vertraust du, dass ich Gott gut bin und keine Fehler mache? Und genau eine solche Situation, das war der Rahmen, genau in eine solche Situation wird David hineingeführt. Lasst uns da nochmal hineinschauen in diesen Text. David hatte das Versprechen bekommen, König zu werden. David war beliebt bei seinem Volk, aber der Neid von Saul zerfraß, dieser unbändige Neid, der ließ David und sein Leben fürchten. David musste fliehen in die Wüste. Und dann kommt unsere Geschichte, diese Situation, in der David die einmalige Gelegenheit hat. David wird von Saul verfolgt, das Setting vorher. Dann muss Saul wieder zurück, weil die Philister, ein anderes Volk, in das Land eingefallen sind und es gibt David die Chance, sich erneut zu verstecken. Er flieht in die Berghöhlen von Engedi, so heißt es in unserem Text. Ein sehr guter Ort. Es gab nur einen Weg, um zu diesen Höhlen zu gelangen. Also man konnte ihn sehr gut verteidigen und man konnte sich perfekt verstecken. Und David versteckt sich also in diesen Höhlen, in dem Wissen, Saul wird wiederkommen. Und das tut er auch. Er macht ernst. Hier heißt es extra, er sammelt sich 3000 Leute, um David zu bekommen. 3000 Leute, die er extra ausgewählt hat, um David und seine 600 Mann dem Chaos zu machen. Und dann scheint es wie so ein göttlicher Moment auf einmal zu sein. Die einzige Situation, in der der König ungeschützt ist, auf der Toilette. Und diesen vollzieht der König ausgerechnet in der gleichen Höhle, in der sich David und seine Männer versteckt halten. Und David muss es gesehen haben, wie so ein göttlich geschenkter Moment. Wow, das ist die Möglichkeit. Und David hat hier in dieser Situation zwei Möglichkeiten. Und wenn ihr in den Text schaut, dann seht ihr eine Formulierung, die taucht in diesem Text immer und immer und immer wieder auf. Und zwar hat es mit der Hand zu tun. Zum Beispiel in Vers 11, meine Hand werde ich nicht an meinen Herrn legen. Nichts Böses in meiner Hand. Meine Hand soll nicht über dir sein. Und David hatte entweder die Möglichkeit zu sagen, ich nehme das in die eigene Hand oder ich lege diese Situation ganz in Gottes Hand. Diese zwei Möglichkeiten, darüber wollen wir heute nachdenken, in drei Punkten. Der Impuls, im Leben abzukürzen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Wunsch, das Leben in Gottes Hand zu legen. Und der dritte Punkt, der Weg, das Leben wirklich in Gottes Hand zu legen. Der Impuls abzukürzen, der Wunsch, das Leben wirklich in Gottes Hand zu legen und der Weg dahin. Das Erste, dieser Impuls im Leben abzukürzen. David hat hier jetzt auf einmal die einmalige Gelegenheit zuzuschlagen. Die einmalige Gelegenheit, mit einem Kehlenschnitt endlich das zu bekommen, was Gott ihm so lange verheißen hatte. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen, da ist ein König, da ist jemand, der gerade auf der Toilette ist, dann gibt es noch eine andere Geschichte in der Bibel, die wichtig ist, um das zu verstehen, weil ich überzeugt bin, David kannte diese Geschichte. Es ist eine Geschichte, die war ein paar Jahrzehnte vorher passiert, und zwar in der Richterzeit. Das ist ein Buch direkt vor dem Samuelbuch, und dort gibt es den Richter Ehud. Er war Linkshänder, wichtig zu erwähnen, weil Linkshänder werden in der Bibel immer positiv dargestellt. Also wenn du Linkshänder bist, du hast wirklich gut, du bist ein gesegneter Mann Gottes. Und als der König gerade da in dieser Situation, es war der moabitische König, gerade in seinem Klogemach ist, geht dieser Linkshänder Ehud, der Israel verteidigte, in dieses Gemach, Klogemach, und er ersticht den König. Und anscheinend war es Gottes Weg, was dieser Ehud gehen sollte. Und jetzt stellen wir uns vor, David kennt diese Geschichte. Mensch, da war doch was mit dem Klo. Er denkt an Ehud und dann hat er die Chance. Ja, Ehud hat das genauso gemacht. Das ist meine Legitimation. Und dann heißt es noch in dem Text, auch die Freunde, die Begleiter sagen zu ihm, das ist die Chance Gottes, dass er dir diese Möglichkeit jetzt auf einmal in die Hand gelegt hat. Fast alles sprach dafür. David hatte schon die Verheißung bekommen, seine Freunde ermutigen ihn. Nur noch dieser eine Schritt, die perfekte Abkürzung, um schnell König werden zu können. Aber David tut es nicht. Und aus unserer Sicht ist es vielleicht auch leicht zu sagen, naja, der hat gewusst, irgendwann passiert es noch und er ist ja letztlich auch König geworden. Aber stell dir die Freunde und Wegbegleiter von David vor, die dort stehen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie kann er in dieser Situation so dumm sein? Es hätte jeder nachvollziehen können. Notwehr. David hatte Angst, selber umgebracht zu werden, und deshalb geht er den ersten Schritt. Die perfekte Abkürzung. Kennst du diese Gedanken, abzukürzen in deinem Leben? Hoffentlich nicht mit irgendwelchen Mordgedanken. Aber ich glaube, in unserem Leben gibt es häufiger Situationen, wo wir ähnliche Impulse haben, abzukürzen, indem wir ethisch Kompromisse eingehen, wo Gott uns seine gute Idee für das Leben vorstellt weil sich gerade eine perfekte Gelegenheit ermöglicht, um deine, meine persönlichen Ziele zu erreichen. Und es kann in den unterschiedlichsten Stellen sein. Stell dir vor, es hat gewittert, Hagel, ein Hagelschaden. Die Autos sind zerstört und du siehst, so viele Leute rufen bei der Versicherung an und dein Auto ist eigentlich ziemlich unversehrt, eigentlich ist gar nichts, aber die Versicherung wird niemals nachkontrollieren bei so vielen Anfragen, die gemacht werden. Versicherungsbetrug, eine leichte Möglichkeit, sich ein paar mehr, 100 Euro oder vielleicht Tausende zu sichern. Das wäre eine so eine Möglichkeit. Oder wie ist das mit den Steuern? Das eine oder andere Geleistete einfach in der Steuererklärung mit einfließen zu lassen oder wegzulassen, um ein bisschen mehr rauszuholen. Aber es sind auch andere Bereiche. Vielleicht bist du Christ, vielleicht sogar Single, soll es einige hier auch geben, und du wünschst dir nichts sehnlicher als einen Partner. Und du hast schon viel gebetet, dass Gott jemanden schenkt, aber bis jetzt ist nichts passiert. Und du weißt auch, dass andere Leute in der Gemeinde dir empfohlen haben, einen Partner zu suchen, der deine wichtigste Entscheidung, mit Jesus zu leben, teilt. Und vielleicht spürst du auch diesen Wunsch, abzukürzen. Ist doch egal, Hauptsache ich habe jetzt einen Partner. Ich warte schon so lange. Oder wollt ihr meine persönliche Herausforderung hören? Ihr müsst, bleibt euch nichts anderes übrig. Wir starten gerade ein neues Gemeindegründungsprojekt. Ein Projekt, ähnlich wie hier, auf Spenden finanziert. Und wie schnell geht es in Gesprächen mit möglichen Unterstützern, dass ich so diesen Impuls habe, vielleicht die Situation ein bisschen dramatischer darzustellen, wo wir hingehen. Oder vielleicht die Entwicklung, was gerade passiert, noch ein bisschen toller darzustellen. Wie schnell geht das? Abzukürzen. Ich glaube, eure Pastoren kennen diese Fragen auch, übrigens. Unser Leben ist davon durchdrungen, von diesen sich ein bisschen besser darstellen. Den anderen vielleicht ein bisschen schlechter zu machen. Ein bisschen mehr den eigenen Vorteil sichern. Ein bisschen die Statistiken aufbessern. Ein bisschen mehr Kompromisse eingehen. Ein bisschen abkürzen. Und David hätte seine Thronbesteigung in die eigene Hand nehmen können und er hätte sofort abkürzen können. Und jeder hätte das verstanden. Es passte in seine Tradition. Er hätte einfach in einer aktiven Art von Notwehr gehandelt, Gott geführt. Und ich glaube, wir verspüren diesen Impuls in unserem Leben auch. Aber was David tut, ist nicht das Bekannte. Nicht das, was jeder macht. Nicht das, was normal ist. Sondern was er tut, ist, und damit sind wir beim Zweiten, er legt alles in Gottes Hand. Und das ist der zweite Punkt, der Wunsch, das Leben in Gottes Hand zu legen. David hat erkannt, nicht ich mache mich zum König, sondern Gott macht mich zum König. Und ich werde nicht den von Gott gesalbten König antasten und damit gegen Gottes gute Ideen für das Leben verstoßen. Ich vertraue auf Gottes Timing. Selbst dann, wenn das heißt, dass ich vielleicht noch länger warten muss. Ich lege mein Leben in Gottes Hand. Und genau das sagt er in dem Gespräch mit Saul. Vers 13, wenn ihr da schaut, der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. David vertraut in der Situation fest daraus, dass Gott führen wird. Und jetzt malen wir uns diese Situation mal vor Augen. Da ist dieser Saul mit seinen 3000 Mann und dann geschieht diese einmalige Situation. Das ist wie der Sechser im Lotto. Der Trumpf. Die Möglichkeit, hier irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Und David ergreift diese Situation nicht. Und dann geht er raus mit dem Stück Zipfel des Gewandes, was er abgeschnitten hat. Und dann heißt es da, dass er sich vor dem König niederwarf. Und wenn man sich vor dem König niederwarf, dann beugte man sein Gesicht zum Boden. Und man schaute nicht nach links und nach rechts. Das heißt, was David hier macht, ist von der Situation, wo er alles perfekt in der Hand hat, geht er in eine Situation hinein, wo Saul ihn sofort töten könnte. Er gibt alles aus der Hand, er geht all in, weil er sich anscheinend sicher war, Gott wird es richten. Gott wird sein Versprechen wahrmachen. Ich weiß nicht wann und wie, aber ich bin mir sicher. Ich bin entspannt. Mein Leben ist total in Gottes Hand. Was für eine Gelassenheit. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie könnte ich das bekommen? Wie könnte ich so eine Entspanntheit in meinem Leben hineinbekommen, in diesen Situationen, wo ich geneigt bin, abzukürzen? Und vielleicht geht es dir ähnlich. Wäre das nicht toll, wenn wir so unterwegs sein könnten in unserem alltäglichen Leben? Und deshalb natürlich die Frage, woher hatte David diese Gelassenheit und warum fällt uns das so schwer? Und vielleicht ist jetzt der eine oder andere hier und sagt, ja, das ist wieder typisch. Das ist so diese christliche Gewissenskeule, die da kommt. Ich habe niemanden vor zu töten und ein bisschen nicht bei den Steuern alles anzugeben. Mein Gott, das macht jeder. Und jetzt kommt ihr daher und sagt, ja, da ist dieser Gott. Und wenn der kommt, der wird euch bestrafen. Aber das Interessante ist, ich habe gelesen von einem Psychiater, Raphael Bonelli, er ist kein Christ. Und er berichtet davon in seiner Praxis, dass immer wieder Leute zu ihm gekommen sind, die auch nicht religiös waren. Und die aber immer wieder dieses Bedürfnis hatten, Dinge loszuwerden, Dinge zu beichten, Dinge auszusprechen. Er schreibt in seinem Buch, dass Menschen, die Sehnsucht haben, Schandtaten loszuwerden, die in ihrem Leben sind. Und was er damit sagt, ist, es kommt nicht darauf an, ob du religiös bist oder nicht. Ich glaube, wir haben ein Gespür dafür zu merken, wow, da sind Situationen in meinem Leben, da will ich abkürzen und eigentlich weiß ich, dass es nicht richtig ist. Es ist also kein religiöses Phänomen. Ich habe eine These mitgebracht. Die möchte ich euch gerne sagen. Hinter dem, sich besser darstellen zu müssen, ein bisschen mehr rauszuholen, ein bisschen abzukürzen, steckt die Unsicherheit, nicht zu wissen, ob ich am Ende nicht zu kurz kommen könnte. Hinter diesem Abkürzen steckt die Sorge, die Unsicherheit, dass wir nicht wissen, ob wir nicht zu kurz kommen könnten. Nimm mal dein Beispiel her, wo du das Gefühl hast, abzukürzen. Und ich nehme mein Beispiel her. Wenn ich unser Projekt nicht gut genug darstelle, das ist ja meine Sorge dahinter, dann ist die Unsicherheit, dass wir vielleicht als Familie zu kurz kommen und kein Gehalt bekommen. Dass ich meine Familie nicht ernähren kann, dass wir vielleicht unser Projekt einstellen müssen. Das heißt, ich habe die Sorge, zu kurz zu kommen. Wir müssen es in die eigene Hand nehmen, weil wir tief in uns diese Sorge, diese Unsicherheit tragen, dass wir zu kurz kommen könnten. Und dann schauen wir uns David an. Anscheinend hatte er etwas, was stärker ist, was dagegen anhält. Warum fällt uns das so schwer? Ich glaube, wenn wir in diesen Text schauen, entdecken wir noch etwas Zweites, was auch noch unser Problem ist, nämlich ein Misstrauen gegenüber Gott. Tim Keller, ein Pastor aus New York, hat einmal gesagt, Sorge oder Unsicherheit ist das Nichtvertrauen, dass Gott es gut hinbekommen wird. Und Bitterkeit ist der Glaube daran, dass Gott was falsch gemacht hat. Sorge, Unsicherheit ist das Nichtvertrauen, dass Gott es hinbekommen wird. Und Bitterkeit ist der Glaube daran, dass Gott was falsch gemacht hat. Du und ich, wir tragen diese Unsicherheit oder diese Sorge in uns, dass es nicht reichen könnte. Und diese Sorge führt dazu, dass wir nicht die Ressource anzapfen, wie David es getan hat. Das ist unser aller Problem. Und hinter diesem bisschen mehr steckt ein Misstrauen gegenüber Gott. Meinst du es wirklich gut mit mir? Und kann ich dir vertrauen? Meinst du es gut mit mir, sodass ich es wirklich nicht nötig haben muss, mich auf Kosten anderer in ein bisschen besseres Licht zu rücken, mir unfair einen Vorteil zu verschaffen? Ist es wirklich so? Und ich glaube, wenn wir diese Frage, können wir Gott wirklich vertrauen, mit einem tiefen Ja beantworten könnten, ich glaube, dann würde es etwas mit dieser Unsicherheit machen. Und dann hätten wir weniger dieses Bedürfnis, nach diesem bisschen mehr, sich ein bisschen besser darzustellen, die anderen ein bisschen schlechter zu machen. Wie geht es? Wie geht es? Woher hatte David dieses Vertrauen? Und das ist der dritte Punkt, der Weg, unser Leben in Gottes Hand zu legen. Wie gewinnt Gott unser Vertrauen? Ist es einfach nur fest genug zu glauben an diesen Gott? Und ich denke, die letzten Wochen in der Geschichte von David, besonders die Geschichte von David und Goliath, zeigen uns, da ist ein junger Mann, der sich in einen Kampf stürzt, den er überhaupt nicht gewinnen kann. Und er erlebt, hier ist ein Gott, der viel, viel größer ist, als ich mir das jemals vorstellen kann. Und es war nicht meine Kampfkunst, nicht das, was ich Besonderes kann, sondern es ist dieser Gott, der das kann. Das bedeutet also, es war nicht sein fester Glauben, sondern es war der, woran er geglaubt hat, der so mächtig und so stark ist. Und ich glaube, diese Erfahrung brauchen wir genauso in unserem Alltag, in unserer Biografie immer wieder diese Spuren zu sehen, wo wir merken, wow, da ist dieser Gott unterwegs. Aber ich glaube, darüber hinaus hat uns Gott etwas geschenkt, was David nur in Ansätzen sehen konnte. In unserer Geschichte erleben wir den König David. Aber was geschieht mit ihm? Er muss sich verstecken. Er muss fliehen. Er wird verraten. Er soll gefangen genommen, ja umgebracht werden. Und 1000 Jahre später ist da wieder ein König. Ein König, der sich auch versteckt. Und auch hier kommt eine große Zahl an Menschen, die ihn gefangen nehmen wollen. Und einer seiner besten Freunde wird ihn verraten. Er hätte Zeit gehabt zu fliehen, aber er bleibt. Und als Petrus einem Soldaten das Ohr abhaut, bleibt er auch. Aber er wehrt sich nicht, sondern er heilt das Ohr. Und er weiß, dass er mitten in den Tod hineingehen wird. Ich spreche von Jesus Christus. Aber er tut das, letztlich, was er vorher gebetet hat. Er sagt, Gott, wenn es möglich ist, dann würde ich mir wünschen, aus dieser Situation herauszukommen. Er sagt, Vater, wenn du willst, lass das an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht ich nehme es in meine Hand, sondern ich lege es in Gottes Hand. Und er hätte locker abkürzen können. Er hätte sich auch wie David verstecken können. Er hätte, als die 1000 Soldaten kamen, um ihn festzunehmen, fliehen können. Er hätte sogar in der Gefangennahme seine Engelscharen schicken können, die ihn hätten befreien können. Aber das hat er nicht gemacht, weil er keine Abkürzungen nehmen wollte. Er ist den schweren Weg gegangen, den schwersten Weg, den Weg, den wir eigentlich verdient hätten. Warum? Weil wir Gott misstrauen und weil wir letztlich, egal ob wir schon lange Christen sind oder nicht, nicht glauben, dass dieser Gott es tatsächlich gut mit uns meint. Und Misstrauen führt zu Vertrauensbruch und zerstört eine Beziehung, genauso mit Gott. Und Gott hätte sagen können, ich belasse es. Aber er sagt stattdessen, ich komme in diese Welt hinein. Und wenn ich das nicht tun würde, dann würde diese Welt noch mehr zerfressen werden von dieser Unsicherheit. Und deswegen komme ich hinein, und ich sterbe. Ich gehe keine Abkürzung, sondern ich sterbe für dich und für mich. Und das ist der größte Vertrauensbeweis, den es geben kann, dass Gott es tatsächlich gut mit uns meint. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ja, ich würde gerne Gott vertrauen und das versuche ich auch die ganze Zeit. Aber ich habe das Gefühl, Gott hält seinen Teil der Abmachung nicht. Er gibt mir nicht das, was ich brauche. Bei David, ja, das ist ja einfach. Am Ende bekommt er ja das, was er wirklich gebraucht hat. Er wird tatsächlich König. Aber bei mir, er stillt meine tiefen Sehnsüchte nicht. Und ich glaube, darauf gibt es keine schnellen Antworten. Aber ich möchte gerne mein Beispiel nochmal hernehmen. Wir haben nicht die Gewissheit, wenn wir die Gemeinde in Cottbus neu gründen, dass das eine super coole, hippe Gemeinde wird. Wir haben nicht die Gewissheit, dass das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und vielleicht läuft das ganz anders. Vielleicht wird auch dieses Projekt nicht so funktionieren. Aber ich will darauf vertrauen, dass da ein Gott ist, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der keine Abkürzung genommen hat. Und dann will ich darauf vertrauen, dass er auch dann immer noch gute Wege hat. Und selbst dann, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt irgendwas nicht, will ich trotzdem mich daran klammern zu sagen, da ist ein Gott, der hat alles für mich aufgegeben. Dann gibt es keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Und dann wird er andere Wege für mich und für uns haben, gut weiterzumachen. Und ich merke, das entspannt mich. Und ich bin überzeugt, je tiefer wir das verstehen, dass dieser Gott in Jesus keine Abkürzung genommen hat, dass er sogar bereit war, für uns zu sterben, dann wird Gott uns nicht zu kurz kommen lassen. Gott ist tatsächlich gut und macht keine Fehler. Glaubst du das? Das ist die Frage. Glaubst du das oder würdest du das gerne glauben? Dann lass uns jetzt gemeinsam beten und diesen Gott bitten, dass er das ganz tief in unser Herz hinein schenkt, dass er wirklich vertrauenswürdig ist und dass wir es nicht mehr nötig haben, auf Kosten anderer abzukürzen. Ich möchte beten. Lieber Vater, danke, dass du ein Gott bist, der unser Herz erobern möchte und der uns zeigen möchte, du bist tatsächlich vertrauenswürdig und du machst keine Fehler. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Geschichte von David verstehen, das ist eine Geschichte, wo jemand sein Leben wirklich ganz in deine Hand legt. Und er hat es nicht sein ganzes Leben lang gemacht. Aber er hat es in dieser Situation getan, damit wir sehen, es gibt tatsächlich diesen Weg. Und ich möchte dich bitten, dass wir dir mehr vertrauen. Dass wir das lernen und dass wir das sehen, dass du nicht abgekürzt bist. Und wir deshalb wissen können, du bist vertrauenswürdig, sodass wir nicht abkürzen müssen. Amen.